SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Der Herr segnete Hiob hernach mehr denn je zuvor. Er gab ihm Schafe, Kamele, Rinder und Eselinnen zu Tausenden, 7 Söhne und 3 Töchter, so schön, wie sie in allen Landen nicht gefunden wurden. Hiob lebte so lange, dass er sah Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Glied. Widerwärtiger Sadismus, dachte Schmidt. Und danach eine abscheulich rohe Abfindung. Der Herr konnte seine Rinder behalten. Kein Zuwachs an irdischen Gütern würde Charlottes Gebärmutter wiederherstellen. Kinder und Kindeskinder würde es nicht geben. Keinen kleinen Myron, Albert, keine Renata oder Mary. Der Name der Jungfrau wäre ohnehin ein Anathema für Charlotte und ihren Ehemann gewesen. Stattdessen litt sie unter Acedia, Angst und Verwirrung. Verweigerte sich der Schönheit und den Freuden im Leben, verkroch sich in einem Kleiderschrank, verwandelte sich in eine jämmerliche, bitterzüngige Vogelscheuche. Wenn er an die Katastrophe dachte, krampfte sich alles in seinem Innern zusammen. Ja, er würde auf Heilung für sie hoffen oder wenigstens auf eine lange Remission. Dr. Townsend hatte ihm erklärt, dass beides möglich sei. Das war auch die Einschätzung eines Autors, dessen Abhandlung er auf Dr. Townsends Empfehlung zu Rate gezogen hatte. Er wollte auch hoffen, dass John Riker sie gut behandeln würde, dass ihre Ängste unbegründet waren. Ja, gut behandeln bis zu dem Tag, an dem sie ihn verließ. Aber herbeiwünschen würde er dieses Ende nicht, das schwor sich Schmidt. Zu viele Wünsche hatte er im Lauf der Jahre ausgesprochen. Sie waren zu Bumerangs geworden und ihm ins Gesicht geflogen. Falls Charlotte und John zusammenblieben, wollten sie vielleicht adoptieren, aber selbst das konnte sich als unmöglich erweisen. Charlotte war durch Sunset Hill gebrandmarkt. All die Verluste, die er früher selbst erlitten hatte, dass Mary an einer zerstörerischen Krankheit gestorben war, dass er wegen ihres Leidens entschieden hatte, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen und seinen geliebten Beruf aufzugeben, dass Carrie ihn verlassen hatte, was zwar natürlich und notwendig, aber auch herzzerreißend gewesen war, dass er den kläglichen und in Demütigung endenden Versuch unternommen hatte, sein Leben mit dem einer Frau zu verbinden, in die er sich verliebt und in der er sich geirrt hatte. Das waren, verglichen mit der neuen Katastrophe, nur Nadelstiche. Was blieb ihm jetzt noch? Er musste sie lieben und bereit sein, ihr zu helfen, auch wenn sie ihn noch so oft und heftig zurückweisen sollte. Und außerdem gedämpfte Erwartungen und bescheidene Ziele. Für die Stiftung arbeiten, den kleinen Albert beschützen, vermeiden, anderen Schaden zuzufügen und sich möglichst vor Schlägen in Sicherheit bringen. An einem Samstag, als der schwere Nordostwind sich ausgetobt hatte und Jason und Brian nicht mehr beide in der Marina sein mussten, lud Schmidt Carrie, Jason und den kleinen Albert zum Mittagessen ein. Er fand es an der Zeit, das Versprechen, das er Carrie gegeben hatte, vor Jasons Ohren noch einmal zu wiederholen und damit amtlich zu machen. Das Baby in seinem tragbaren Laufstellchen war so platziert, dass er es gut sehen konnte. Die große Nase, die ihn zunächst als Carrie mit dem Kind aus der Klinik gekommen war, beunruhigt und gerührt hatte, erschien ihm jetzt nicht mehr auffällig lang. Da sie nicht geschrumpft sein konnte, musste Klein Alberts Gesicht runder und fülliger geworden sein, so dass sie ihre verräterischen Ausmaße verloren hatte. Er würde ein hübscher Junge werden, höchstwahrscheinlich mit einer Haut vom gleichen blassen Olivton wie die seiner Mutter und mit ihren dunklen Augen. Das Team von Puerto Rico hatte einen Vorsprung und er spornte es an. Beim Kaffee erzählte er Jason, dass Charlotte einen Unfall hatte und keine Kinder mehr bekommen könne. Das meiste, was er zu sagen hatte, wusste Carrie schon. Dann lächelte er das Baby an, weil er sich freute, wie zufrieden der Kleine strampelte und gluckste, und hielt seine Rede. »Eines Tages, wenn Charlotte sich wieder ganz erholt hat, werden Sie und John vielleicht adoptieren wollen«, erklärte er. »Das ist möglich, aber ob es wahrscheinlich ist, kann ich nicht sagen. Sollten Sie ein Kind adoptieren, möchten Sie vielleicht auch noch ein zweites oder mehrere haben, um eine größere Familie zu sein.« Diese Möglichkeit erwähne ich nur, damit ihr wisst, dass ich darüber nachgedacht und sie durchaus mit berücksichtigt habe. Was immer Charlotte und John in dieser Hinsicht unternehmen, wird keine Auswirkungen auf das haben, was ich für den kleinen Albert hier tun möchte. Oder für andere Kinder, die aus dem einen oder anderen Grund in mein Leben treten und mir ans Herz wachsen. Wenn ihr es erlaubt, wenn ihr einverstanden seid, werde ich die Ausbildung Alberts und seiner Geschwister finanzieren. Gebühren, Tutoren, Unterhalt, wenn sie auswärts leben und so weiter, von der Vorschule bis zum Graduiertenstudium. Sommerferienlager inbegriffen, das ganze Programm. Ist euch das recht? Falls die Marina euch so reich macht, dass ihr diese Kosten selbst tragen wollt, müsst ihr natürlich mein Geld nicht annehmen. Dann werde ich es als Rücklage für die Kinder auf ein Konto legen. Carrie schrie auf vor Freude und lief um den Tisch, um ihn zu umarmen. »Was ist das für eine blöde Frage? Hey, Albert, schick Schmitty einen Kuss. Du hast gerade ein ganz schönes Schnäppchen gemacht. Schmitty, das ist so großzügig, ich kann es gar nicht glauben.« Jason war aufgestanden und schüttelte Schmidt mit großer Ernsthaftigkeit die Hand. »Setzt euch wieder hin, setzt euch«, sagte Schmidt und hob die Hand zum Zeichen, dass es nun genug mit der Begeisterung sei. »So weit, so gut«, sagte er. »Aber ich möchte euch klar machen, dass meine Frage nicht ganz blöd war. Was ich vorhabe, wird von Zeit zu Zeit. Zum Beispiel, wenn ihr eine Schule oder ein Ferienlager aussucht oder wenn zwischen einem Internat und einer Schule am Ort zu entscheiden ist oder ein College zur Debatte steht, dazu führen, dass ich meine große Nase in eure Angelegenheiten stecke.« Er konnte es nicht lassen, er musste dem kleinen Albert zuzwinkern. »Wenn euch das wirklich recht ist«, fuhr er fort, »macht ihr mich damit sehr glücklich. Ich bin ein einsamer alter Mann. Ich brauche das Gefühl, dass ich mich nützlich machen kann.« Diese Worte waren so redlich und ehrlich, wie Schmidt es vermochte. Aber ein auf seiner linken Schulter hockendes Teufelchen mit grünem Hut und einem Gesichtserker, der Ähnlichkeit mit Schmidts eigenem hatte, sah die Sache zynisch. »Glückwunsch, Freundchen«, flüsterte er Schmidt ins Ohr. »Schlauer Schachzug, dass du deine Freigebigkeit auf die Geschwister ausdehnst. Davon hattest du mir gar nichts gesagt. Das wird Klein Albert einigen Kummer ersparen. Aber pass trotzdem gut auf, vergiss nicht, unseren Wohltätern verzeihen wir nie und keine gute Tat bleibt ungestraft. Lass viel Luft zwischen dir und dieser kleinen Familie, tritt ihnen nicht zu nah.« Wenn Schmidt auf Reisen war, verwendete er viel Zeit auf den Einkauf hübscher und gut ausgedachter Holzspielzeuge für den kleinen Albert, und aus diesem Grund musste er einen leeren Koffer mitnehmen, der sich auf seinen Inspektionstouren von Hauptstadt zu Hauptstadt allmählich füllte. Spielzeugmacher in Mittel- und Osteuropa schnitzten noch und fügten Karren und Wagen noch ohne Nägel und Klebstoff zusammen. Die Suche setzte sich fort, wenn er in Bridgehampton oder New York war. Er war ein eifriger Leser der Kataloge des Spielzeugkaufhauses F.A.O. Schwarz geworden, die ihn mehr und mehr enttäuschten, und da er zunehmend Zeit an seinem Computerbildschirm verbrachte, wurde er zum Stammkunden von Online-Verkäufen wie auch von eBay, einer Quelle für alte Spielzeuge in neuwertigem Zustand. Das Kind, wie er es bei sich nannte, schien ihn gern zu haben, so wie es vermutlich Mr. und Mrs. Gortschuk gern haben würde, Carries ungreifbare, in Canarsie wohnende Eltern. Schmidt hatte sie noch nie gesehen, und soweit er wusste, hatten sie noch keinen Fuß in Carries und Jasons Haus in East Hampton gesetzt, und falls das so war, besuchte Carrie sie vielleicht mit Albert in Canarsie. Schmidt fragte nicht nach, da er aus der Zeit, als er mit Carrie zusammenlebte, doch wusste, dass Carrie unterschiedliche Teile ihres Lebens gern streng voneinander getrennt hielt. Oder so wie Albert Jasons Eltern gern gehabt hätte, wenn sie nicht ausgerechnet in Nova Scotia, sondern irgendwo in der Nähe von Long Island gewohnt hätten. Daran zeige sich immer wieder, wie gut es ist, Geld zu haben, dachte er. Wenn deine Kinder dich sehen möchten, kannst du in ein Auto oder einen Zug oder ein Flugzeug springen und zu ihnen reisen. Oder umgekehrt. Du schickst ihnen Fahrkarten oder einen Scheck. Und wie beschissen es ist, kein oder zu wenig Geld zu haben. Nein, es passte Schmidt sehr, wie ein Großvater behandelt zu werden oder jedenfalls an diese Möglichkeit zu glauben. Hat er nicht allein darauf gehofft, als er es noch für selbstverständlich halten konnte, dass Charlotte eines Tages Kinder haben würde? Er sorgte auch nicht nur als virtueller Großvater dafür, dass Albert immer mit Lastern, Puzzles und Spielen eingedeckt war. Schmidt hatte außerdem Verantwortung für die religiöse und geistige Erziehung des Kindes übernommen. Mit ihm am Taufbecken hatte Jasons ältere, wie die übrige Familie in Nova Scotia, wohnende Schwester gestanden und nicht, wie er befürchtet hatte, eine Kellnerin und frühere Kollegin Caris im O'Henrys. um Missverständnissen vorzubeugen. Schmidts demokratische Prinzipien waren intakt. Er mochte diese ganz jungen Frauen, ihre einladenden Busen und den gelegentlich wahrnehmbaren Hauch von kaum übertöntem Körpergeruch, wusste ihre Vornamen und hinterließ großzügige, manchmal extravagant großzügige Trinkgelder. Aber seit seine Verbindung mit Carrie sich zu feinster bürgerlicher Achtbarkeit gemausert hatte, zog er es vor, den Kellnerinnen ausschließlich in ihrer beruflichen Umgebung zu begegnen. Den Rat des kleinen Burschen mit der großen Nase und dem grünen Hut hatte Schmidt sich zu Herzen genommen. Er tat gerade so viel für Klein Albert und folglich für Carrie, dass ein winziger Teil der Zuneigung abfließen konnte, die sich in ihm bis zum Rand aufgestaut hatte. Er hoffte, dass er nicht zu viel des Guten tat, dass er nicht im Weg stand. Die Erfahrung lehrt, dass die Rolle des guten Großvaters, ob man sie de facto oder de jure übernimmt, keine Vollzeitbeschäftigung ist, es sei denn, man wohnt in der Abgeschiedenheit der Alpen und hat das Glück, der kleinen Enkeltochter Heidi Platz in der Almhütte und dem eigenen spröden Herzen einräumen zu können oder sich in einer vergleichbaren Lage zu befinden. Deshalb dachte Schmidt zwar oft an den kleinen Albert und spürte dabei eine angenehme Wärme in der Herzgegend, besuchte ihn und seine Eltern, wenn er in Bridgehampton war, so oft, wie er es für angemessen hielt, aber Alberts Albo zu sein, Albo war der Spitzname, den Schmidt sich ausgedacht hatte, weil er fürchtete, dass der Kleine das Wort Schmitti nicht ganz richtig aussprechen würde, war nicht einmal ein Teilzeitjob. Es trug wenig dazu bei, die Leere seiner Tag und Nächte zu füllen. Die Arbeit für die Stiftung hatte mehr heilende Wirkung. Alte Gewohnheiten vergehen nicht. In seiner Zeit als Anwalt hatte Schmidt immer hart gearbeitet und über ein erstaunliches Konzentrationsvermögen verfügt, das ihn abgeschirmt hatte gegen Lärm, Unterbrechungen, Unbequemlichkeiten und, wie er genau wusste, auch gegen Gedanken, die nichts mit seiner Arbeit zu tun hatten. Womöglich war diese Abschirmung, diese absolute Fixierung auf unmittelbar anstehende Aufgaben der tiefere Grund für Charlottes Vorwürfe in den ersten Streitereien mit ihm, die sie ihm nach der Verlobung mit John zumutete. Sie hatte ihn beschimpft, weil er seine bewährte alte Sekretärin beauftragt hatte, ihr Nachrichten zu übermitteln, Reisereservierungen zu machen und in seinen Terminkalender Zeit für ein Telefongespräch mit seiner Tochter einzutragen. Das gleiche Konzentrationsvermögen sorgte jetzt dafür, dass er bei Verstand blieb. Zu seiner Überraschung und dann zu seiner Erheiterung merkte Schmidt, dass seine Arbeit für die Stiftung ihm das Tor zu einem gesellschaftlichen Milieu öffnete, in dem er zum Mittelpunkt wurde. Es bestand aus Kunst- oder Kulturbeauftragten oder Kulturdirektoren, der Erfindungsreichtum der Nomenklatur, die benutzt wurde, um die Tätigkeiten von Spendenbeschaffern und Werbeagenten aufzupolieren, war verblüffend, die neuerdings seinem Club beigetreten waren. Geblendet von Mike Mansours Vermögen sahen sie in Schmidt das Vademekum zu den Mansour-Milliarden. Dass die Stiftung nur im europäischen Raum arbeitete und keine Spenden an amerikanische Institutionen vergab, schreckte sie nicht ab, da sie eine Sondervereinbarung oder eine neue Wohltätigkeitsinitiative immer für möglich hielten. Wahrscheinlich lief einigen von ihnen, die in bescheidenerem, personenbezogenem Maßstab dachten, das Wasser im Munde zusammen, wenn sie sich die Vorlesungen und Seminare vorstellten, die sie in Prag, Warschau oder Budapest oder auch an weniger romantischen Orten halten könnten, da Honorare winkten und alle Aufenthalts- und Reisekosten einschließlich Flügen erster Klasse erstattet würden. Schmidt hatte keine moralischen Vorbehalte gegen solche Kalkulationen, er begriff nur zu gut, dass all diese gepflegt gekleideten Damen und Herren Häuser und Wohnungen finanzierten und ihre eigenen und vielleicht auch andere Münder stopfen mussten. Aber, ewiger Ästhet, der er war, fand er die Nomenklatur und die Jagd nach Geschäften und persönlichen Vorteilen in einem Club so unattraktiv wie einen Flecken im Teppich. Das war ein Verstoß gegen die bewährte Ordnung und Sittlichkeit. Seit es The New York Review of Books gab, war Schmidt ein treuer Leser der privaten Anzeigen gewesen, nicht weil er nach einem restaurierten Bauernhaus aus dem 15. Jahrhundert in Umbrien oder einem Studio mit unverkleideten Backsteinwänden und Deckenbalken auf der Île Saint-Louis suchte, auch nicht weil er eine steigerungsfähige, intime Beziehung zu einer geschiedenen jüdischen Akademikerin aus Boston aufnehmen wollte, die zu reisen bereit war, sondern weil ihn diese Anzeigen als stilistisch perfekte Mitteilungen reizten, ins Blaue geschossen wie Pfeile, die womöglich im Herzen einer verwandten Seele auf der Upper West Side landeten. Seine Lebensumstände hatten sich geändert. Er fand sich bereit, knappe, aber, wie er hoffte, gut gelungene Antworten an geschiedene und alleinstehende weibliche Personen zu schicken. Witwen ließ er aus, die Musik, Reisen, italienisches und französisches Essen liebten und sich für finanziell unabhängige Herren zwischen 62 und 72 interessierten. Diese Altersspanne, stellte er fest, erfreute sich bei den oben erwähnten weiblichen Personen größter Beliebtheit. Er schickte ein Porträtfoto mit, das für das Jahrbuch der Stiftung aufgenommen worden war und ihn weniger bieder und abschreckend aussehen ließ als alle anderen, die er besaß. Nur drei Pfeile trafen ins Ziel. Die Bilder, die er mit den Antworten erhielt, regten ihn jedoch nicht zur Kontaktaufnahme an. Etwas entmutigt las er weiter und eines Tages stieß er auf eine Anzeige in einem Genre, das er schon vorher gesehen und wenig vertrauenswürdig gefunden hatte, dessen Aroma ihn aber diesmal anzog. Die Verfasserin behauptete, verheiratet und 50 Jahre alt zu sein, in Bedford Hills zu wohnen, dem Nonplusultra der Westchester-Achtbarkeit, und wünschte nachmittags Begegnungen mit einem äquivalenten Herrn in Manhattan. Diskretion zugesichert. Wie sollte er äquivalenter Herr verstehen? Schmidt nutzte das Verfahren, das ihn Paul Freund gelehrt hatte, als die Harvard Law School noch ihres Namens würdig gewesen war. Wir interpretieren eine Verfassung, meine Herren, wir müssen das Problem betrachten, das hier behandelt wird, und vernünftige Lösungen finden. Recht bald kam er zu einer nicht ungünstigen Lesart. Es war nicht anzunehmen, dass die Dame auf einem verheirateten Mann bestand, es sei denn, ihr lag an der Würze eines doppelten Ehebruchs oder sie hatte beschlossen, sich nicht auf jemanden einzulassen, der eine Dauerbeziehung suchte. Selbst wenn sie diese Desiderata im Sinn hatte, ließen sich ihre Bedenken durch ein feinfühliges Plädoyer zerstreuen. Blieb das Problem des Alters, aber dass sie Kandidaten, die nicht behaupten konnten, sie seien im gleichen Alter wie sie oder jünger, von vornherein ablehnen würde, hielt er für unwahrscheinlich. Da die Biologie ist, was sie ist, würden 50-jährige abenteuerlustige Männer mit hoher Wahrscheinlichkeit deutlich jüngere Damen bevorzugen. Am Ende beschloss er, sein Glück nicht herauszufordern, indem er verriet, dass er Witwer war. Er schrieb der Dame, schickte das gleiche Foto wie in der vorausgegangenen Korrespondenz mit anderen NYRB-Leserinnen, bekannte sein Alter, aber auch seine ungebrochene Vitalität. Nebenbei ließ er sie wissen, dass er in Manhattan allein und ohne Anhang lebe. Das Farbfoto, das er postwendend erhielt, zeigte die Dame in einer durchsichtigen Bluse, ihre Brüste so klein, dass sie in seine Hand passten, die Spitzen mit Rouge betont. Sie hatte große schwarze Augen, eine lange, leicht gekrümmte Nase, einen breiten Mund und schwarze Haare. Er schloss daraus, dass sie italienischer Herkunft sei. Sie vergeudete keine Zeit, sondern schlug eine Verabredung für die kommende Woche an einem Tag und einem Treffpunkt nach seiner Wahl in der Nähe seiner Wohnung vor, nur nicht zu spät am Nachmittag. Sie wolle den Zug um 21.22 Uhr nach Cortona erreichen. Schmidt überlegte hin und her und schlug dann das Carlisle am Dienstag um 5 vor. Warum sich vom Zugfahrplan unter Zeitdruck setzen lassen? Sie war besser als erwartet, nicht nur hübsche Brüste, sondern auch eine gute Figur und ansehnliche Beine und, was ihm sofort auffiel, sie war reinlich. Das hatte ihm Sorgen gemacht. Er hatte geplant, sie zu einem gemeinsamen Bad oder einer Dusche aufzufordern, bevor sie zur Sache kamen. Umso besser, dass sie bereits sauber war. Nach ihrer Handtasche zu urteilen, hatte sie eingepackt, was zum Auffrischen ihres Make-up nötig war, Mascara und alles. Vera hieß sie, und wieder verlor sie keine Zeit. Sie trank ihren Scotch mit Eis und sagte, wie Mr. Goodbar sehen Sie nicht aus. Gehen wir. Vom Waschen hielt sie auch viel, Zahnbürste und Zahnpasta hatte sie mitgebracht. Ein Bad war ihr lieber als eine Dusche, und als sie in der Wanne saß, forderte sie ihn auf, zu ihr zu kommen, wusch ihm seine T&T, Taktstock und Testikel, erklärte sie ihm, und lud ihn ein, ihr den gleichen Dienst zu erweisen. Ein Vorspiel gab es nicht. Sie legte sich hin, hob die Knie an, sagte deutlich, aber freundlich, »Leck mich«, und kam schließlich mit ziemlichem Lärm. Er hatte gedacht, sie würde sich revanchieren, aber sie schüttelte den Kopf und sagte, »Erst vögeln wir. Wenn ich es dir mache, hältst du keine 60 Sekunden durch. Später blase ich dir ein, dass du von den Toten auferstehst.« Sie hatte recht. Als er danach ein Abendessen in einer Trattoria an der Third Avenue vorschlug, warf sie einen Blick auf den Wecker, es war nach 8, und fragte, ob er irgendwas Essbares im Kühlschrank habe. »Nur ein Stück Käse und ein Scotch. Gut, sie würde eine Kleinigkeit essen und dann in ihren Zug springen.« »Willst du dich nochmal mit mir treffen?« fragte sie. »Du bist okay. Gerade verdreht genug. Wenn ich dich wiedersehe und du noch nett bist, machen wir es anal.« Im Lauf der Jahre, an ihrem 60. Geburtstag, verabschiedete sie sich von ihm, da sie und ihr Ehemann in der folgenden Woche nach Fort Lauderdale ziehen würden, erfuhr er sehr wenig über sie. Ihr Ehemann war Podologe mit einer Praxis in den wohlhabenden Vororten, verdiente genug, um das Haus in Bedford Hills und ein zweites an einem Kanal in Florida bezahlen zu können, finanzierte auch die Ausbildung an der Hotelschule von Cornell für seinen Sohn und das Studium seiner Tochter am Iona College. »Sie ist ein Trottel«, erklärte Vera, »sie schlägt ihm nach.« Schmidt nahm an, dass mit ihm der Ehemann gemeint war. Sie sagte nie von sich aus und er fragte nie nach, warum sie seine wöchentlichen Sexdienstleistungen wünschte und sich beschwerte, wenn er außer Landes war, ihm aber versicherte, dass sie ihn während seiner Abwesenheit nicht durch einen anderen ersetzt habe. Es war eine Abmachung, die er besser verstanden hätte, wenn sie Geld verlangt oder Geschenke erwartet hätte, aber nein. Als er ihr seine Dankbarkeit in Form eines Hermes-Seidentuchs mit einem griechischen Motiv zeigen wollte, weil sie sich zweimal freiwillig auf Anal eingelassen hatte, schob sie die Tragetasche von Hermes mit dem Seidentuch heiter beiseite und sagte, »Hör mal, das wird deiner Frau gefallen. Heb's für sie auf. Los, lass uns ficken, wir verlieren nur Zeit.« Fleischlichkeit in dieser freundlichen, unverblümten und intensiven Form war ihm neu. Aber er lernte sich darauf zu freuen, so wie er sich in der Zeit, bevor Mary ihn gezwungen hatte, aus dem Bridgehampton Country Club auszutreten, weil dort keine jüdischen Mitglieder geduldet waren, jeden Samstag und Sonntagmorgen auf die Einzelspiele mit dem ortsansässigen Chirurgen gefreut hatte, der ihn häufiger schlug als umgekehrt und ihn damit dazu trieb, besser zu spielen, als er es gegen einen schwächeren Partner vermocht hätte. Ein absurdes Detail. Er schätzte Veras Pünktlichkeit und die zuverlässige Sachlichkeit, mit der sie, hatte sie sich bereit erklärt, hinterher mit ihm essen zu gehen, immer das gleiche Menü bestellte. Insalata Caprese, Kalbskotelett Milanese und zwei Cappuccino. Mit dem Wein war es das Gleiche. Unfehlbar trank sie ihre Hälfte der Flasche Wein und hielt an ihrer Vorliebe für Piemonteser Weine fest. Erlaubte er sich eine persönliche Frage, die nichts mit dem zu tun hatte, was gerade im Bett vor sich ging, wurde er zurückgewiesen. Als er zum Beispiel fragte, ob sie aus einer italienischen Familie komme, sagte sie, »Das geht dich nichts an.« Wie recht sie hatte. Nachdem Vera in den Ruhestand gegangen war, las Schmidt wieder die persönlichen Anzeigen in der NYRB, aber auf das Abenteuer der Kontaktaufnahme mit einer Dame, die Gesellschaft suchte, ließ er sich nie wieder ein. Er hatte einmal ein so ausgeprägtes Glück gehabt. Es war besser aufzuhören, solange man noch etwas voraus hatte. Außerdem hatte der Hunger sich endlich gelegt, der ihn so ruhelos gemacht hatte, dass er bereit gewesen war, sein Repertoire abgenutzter, selten variierter, meist grotesker Bewegungen mit jeder Frau zu vollziehen, deren Körper ihn nicht anekelte. Hatte Vera ihn gesättigt, ein Zustand, der sich als vorübergehend erweisen würde? Oder war er gealtert? Schwierig einzuschätzen. Während seiner Reisen zu den Life Centers erschien es unvermeidlich, dass die eine oder andere ausreichend attraktive Frau, die ein Forschungsprojekt hatte, an einer mehr oder weniger wichtigen Stelle im Center arbeitete oder Professorin mit Lehrauftrag von der Stiftung war, ihm unmissverständlich signalisierte, dass sie verfügbar sei. In solchen Fällen ging er auf die Einladung ein und tat, was erwartet wurde. Seit seiner Eskapade mit Danuta hatte Schmidt allerdings Fortschritte im Savoir-vivre gemacht, das muss man sagen. Er hatte nicht mehr das Gefühl, mit einer Wodka- oder Slivovitz-Orgie dafür zahlen zu müssen, dass er diese Damen besteigen oder sich von ihnen reiten lassen durfte, und er hatte gelernt, nach den Zusammenkünften mit ihnen den Vorhang so rechtzeitig fallen zu lassen, dass sein Nachtschlaf nicht zu kurz kam. Er hatte den Eindruck, er sei endlich erwachsen geworden.